Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ProRetina-Podcasts Blind Verstehen. Mein Name ist Thomas. Ich habe heute drei Gäste, zwei Frauen und einen Mann eingeladen, und zwar zu dem Thema Bauen im öffentlichen Raum. Herzlich willkommen, Frau Badura, herzlich willkommen, Frau Schleich, und herzlich willkommen, Herr Lenzen.
Hallo.
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 So, wir hatten ja vorhin schon kurz ein kleines Gespräch miteinander gehabt, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Sie noch gar nicht. Frau Badura, möchten Sie sich gerne einmal vorstellen?
Sehr gerne. Mein Name ist Irmgard Badura. Ich bin selbst betroffen von RP, von daher auch lange Jahre schon Mitglied in der ProRetina Deutschland e.V. und gerne heute Abend dabei als Beraterin für barrierefreies Bauen von der Bayerischen Architektenkammer, bei der ich freiberuflich tätig gewesen bin.
Vielen Dank, Frau Badura. Frau Schleich?
Ja, guten Tag. Mein Name ist Stefanie Schleich. Ich bin Architektin am Bodensee in der Nähe von Lindau und ich bin seit 2007 freie Beraterin der Beratungsstelle Barrierefreiheit der Bayerischen Architektenkammer.
Mhm, Dankeschön. Und Herr Lenzen?
Ja, guten Tag zusammen. Thomas Lenzen ist mein Name und ich bin Architekt und Stadtplaner und bei der Bayerischen Architektenkammer als Geschäftsführer angestellt und ich darf mich um unsere Beratungsstelle Barrierefreiheit kümmern, die hier seit vielen Jahren am Start ist und das Thema Barrierefreiheit in der Praxis versucht, bestmöglich mit zu unterstützen.
Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ich nehme ja verstärkt wahr, dass wir sehr viele Bauaktivitäten haben. Hier natürlich bei uns in München, Herr Lenzen, das wissen Sie, ich sage nur Hauptbahnhof, zweite Stammstrecke. Ich habe das Gefühl, die Fußgängerzone ist eigentlich nur noch eine Baustelle und neue U-Bahnhöfe werden geplant. Und bitte, Lenzen, sehen Sie mir nach und Sie, Frau Schleich, Sie ebenfalls, weil ich möchte natürlich nicht im Berufsstand kritisieren. Aber meine
persönlichen Erfahrungen sind, dass Architekten häufig Künstler sind.
Wir, die Frau Badura und ich, brauchen aber praktische Lebenshilfe. Wie weit können Sie Barrierefreiheit wirklich in Ihrem Leben umsetzen?
Ich fange vielleicht mal an, Frau Schleich, Sie können ja dann das ergänzen. Also das, was Sie gesagt haben, das ist tatsächlich eine Art, ich will nicht sagen Vorurteil, vielleicht ist es auch wirklich ein Großteil Wahrheit. Aus meiner Wahrnehmung aber aus der Vergangenheit oder eher in der Vergangenheit angesiedelt, als die Architekten und Architektinnen sich ja tatsächlich als Künstler gefühlt und auch vielleicht sogar so aufgeführt haben, da bin ich ganz selbstkritisch sozusagen, was den eigenen Berufsstand angeht. Wenn ich jetzt mal so schaue, wer derzeit Architektur umsetzt und plant, dann stelle ich dann eher fest, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr viel mehr und sehr viel zentraler die Aspekte des Lebens und der Funktionalität und der Zukunftsfähigkeit im Blick haben. Und dieser künstlerische Aspekt, den Sie also auch ein bisschen provokant vielleicht jetzt in der ersten Frage in die Manege sozusagen geführt haben, der steht meines Erachtens dann seriös betrachtet dann doch eher im Hintergrund. Es geht darum, für Menschen zu bauen, für eine Gesellschaft zu bauen, die eben mit Architektur ihr Lebensumfeld findet. Und das sind die zentralen Aspekte, die uns antreiben und für die wir auch stehen hier in dem Kontext der Bayerischen Architektenkammer.
Mhm. Vielen Dank. Wie gesagt, ich wollte nicht provokativ sein, ich wollte nur einfach nur das Gespräch heute mit einem Schwung beginnen, verschleichen. Möchten Sie sich dazu äußern?
Ja, gerne. Ich beziehe jetzt meine Eindrücke auch vor allem aus den Beratungsgesprächen, die auch natürlich sehr viel mit Architekten und Architektinnen stattfinden. Ich muss sagen, da hat sich erstens auch einiges geändert in den letzten 15 Jahren. dabei bin. Das betrifft aber gar nicht unbedingt so die persönliche Haltung gegenüber den Bedürfnissen und der Barrierefreiheit, sondern auch den Informationsstand über verschiedenste Regelwerke und klar natürlich auch die allgemeine Sensibilisierung, die ja auch parallel in der Bevölkerung stattgefunden hat, vor allem auch durch die Medien und die Informationen, die über die verschiedensten Aktionen, Aktionspläne, UN-Behindertenrechtskonventionen und so weiter, ja, die Informationen, die da einfach weitergegeben wurden und die allgemeine Sensibilisierung. Ich würde mal behaupten, es gab früher wie heute immer sehr verschiedene Haltungen und Personen, auch natürlich bei den Architektinnen und Architekten. Und es sind vielleicht immer welche dabei, die ihre eigenen ureigensten Interessen im Vordergrund sehen, aber die große Anzahl der Kolleginnen und Kollegen, es sind wirklich immer sehr interessiert und auch bemüht, möglichst viele Aspekte in ihre Planung mit einzubringen. Und da muss man einfach auch sehen, dass es wahnsinnig viele Aspekte gibt in der Architektur, die ja gerade die Rolle des Architekten oder Architektin, die Rolle ist ja, diese ganzen Aspekte auch zusammenzubringen in einer Planung. Und man muss auch sagen, dass die Ansprüche, die dann auch in diese Regelungen eingeflossen sind, ständig steigen. Also es wird immer schwieriger, wirklich alle Aspekte dann zu integrieren mit der nötigen Sorgfalt und Qualität. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, wenn dann vielleicht nicht alles bei der Barrierefreiheit vielleicht nicht immer alles stimmt, aber vielleicht auch ein Verständnis, denn jeder schaut natürlich auch auf die Punkte, die ihm selbst wichtig sind. Und man weiß vielleicht gar nicht, was für andere Anforderungen da noch nebenher auch erfüllt worden mussten.
Das verstehe ich sehr gut, weil ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch viele Anforderungen, die sich dann wahrscheinlich auch gegenseitig ausschließen und dann sich gar nicht so verwirklichen lassen.
Genau, auch.
Ich denke, natürlich ist es der Wettstreit von wegen künstlerisch etwas schön gestalten und etwas funktional barrierefrei zum Beispiel ebenso auszuführen und auszuprägen. Also ich glaube, da schlagen bestimmt zwei Herzen in der Brust der Architektin, des Architekten. Und natürlich müssen wir Menschen mit den verschiedensten Bedürfnissen dann immer wieder auch dafür kämpfen, argumentieren, die Möglichkeit überhaupt haben, bei Planungen mitsprechen zu können. Und das passiert natürlich oft erst viel zu spät oder nicht ausreichend oder nicht im Plan, also in der Fortführung, sondern nur vielleicht an einer Stelle oder so. Denn sonst hätten wir, glaube ich, viele, ich sage jetzt mal, spiegelnde Treppen oder glatte Glasflächen, die nicht irgendwie markiert sind aus Sicherheitsgründen, grau, Glas, also durchsichtiges, verschwimmendes Licht oder was auch immer alles so Themen sind, die uns beschäftigen. Von daher glaube ich schon, also bei allem Respekt, ne, wir machen hier in der Beratungsstelle Barrierefreiheit natürlich eben genau, da kommen die vielen interessierten Kolleginnen und Kollegen, aber ganz viele kommen eben auch nicht. Und das, die große Masse, die müssen wir natürlich auch noch versuchen, besser zu erreichen, sodass wir hier flächendeckend gute, barrierefreie und trotzdem schöne, denn barrierefrei darf auch kreativ sein und künstlerisch wertvoll geplant und gebaut werden, Lösungen finden.
Herr Lenzen und Frau Schleich, ist eigentlich das Thema Barrierefreiheit Teil Ihrer Ausbildung als Architekt oder ist es nur die Anwendung einer Norm? Und ich habe mich ja schlau gemacht, nämlich 18040. Ich glaube, das ist das letzte Update, was ich gefunden habe. Also sprich, machen Sie, Sie hatten es ja vorhin so schön gesagt gehabt, Linzen, Sie machen ja Lebensräume auch, oder nicht auch, sondern Sie machen Lebensräume für Menschen. Aber binden Sie im Vorfeld eben die Menschen mit ein, gerade eben diejenigen, die schlicht sehen und hören können. Ich stressbewusst schlicht sehen und schlicht hören, weil Barrierefreiheit assoziiert wahrscheinlich die große Masse mit der Rampe. Und uns ist Rampen, Frau Badura, relativ wurscht, weil wir können auch Treppen laufen, wenn sie entsprechend markiert sind.
Mhm. Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, der wird eigentlich immer wieder aufgerufen. Ne? Also wie viel Raum findet die Barrierefreiheit in der Ausbildung der Studierenden, die sich jetzt mit der Architektur auf den Weg machen oder der Innenarchitektur oder auch der Landschaftsarchitektur? Da gibt es ja verschiedene Schwerpunkte, die man fachlich begleiten kann. Also mein Studium ist tatsächlich schon ein bisschen her. Wenn ich jetzt da aus meinem von meinem persönlichen Studium sprechen wollte, muss ich sagen, es gibt ein Fach, und das habe ich damals intensiv begleiten dürfen, das heißt Gebäudelehre. Und in diesem Fach Gebäudelehre lernt man nicht nur, wie ein Theater funktioniert oder wie ein Kino oder wie ein Restaurant oder ein Hotel, sondern man lernt eben auch ganz viel darüber, wie groß, wie breit, wie hoch, wie tief, welche Anforderungen an die Architektur aus den verschiedenen Perspektiven der Nutzenden, und da gehören die Menschen mit Einschränkungen dazu, zu erfüllen hat. Also das ist einfach ein Grundprinzip des Entwerfen-Lernens bis an den Hochschulen, jetzt aus meiner Erfahrung heraus, aufgegriffen wird. Oft ist es aber, und das wissen Sie, das ist natürlich in der Hochschule so, man lernt Prinzipielles, den eigentlichen Beruf lernt man erst dann, wenn man ihn ausführt, wenn man sozusagen in die Praxis übergeht. Und wenn ich jetzt mal mich persönlich als Studienabsolvent, wo ich dachte, großartig, jetzt bin ich Architekt, nehme und mir dann überlege, was ich dann tatsächlich über Barrierefreiheit wusste und das auch anwenden können, dann war das nicht allzu viel, außer das, was ich vorher beschrieben habe, prinzipielle Dinge. Das heißt, man darf jetzt vielleicht auch nicht den Fehler machen, dass man von den Studierenden, die sich durch die fünf Jahre sind es oft, 10 Semester oder ein bisschen mehr mit Praxis durcharbeiten mit ihren Professoren, dass dort Experten für Barrierefreiheit ausgebildet werden. So ist es nicht, ja, sondern man lernt Prinzipien und die Praxis, die ist dann die Herausforderung. Und dann muss man natürlich auch mit Projekten in Berührung kommen, wo die Barrierefreiheit auch ein zentrales Thema ist. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt im Kontext des öffentlichen Bauens oder des Wohnungsbaus als junger Architekt oder junge Architektin in einem Team arbeiten kann, dann spielt die Barrierefreiheit natürlich sehr viel mehr eine Rolle, als wenn ich an einem Kraftwerk arbeite oder an einer Industriearchitektur. Und insofern hat das natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, welche Praxis einen erreicht und wo man dann die Erfahrungen herbekommt.
Das verstehe ich sehr gut. Das stimmt. Frau Schleich, Sie hatten ja gesagt gehabt, Sie beraten ja auch dort, oder beziehungsweise, ja, Sie beraten, ich vermute mal, Architekten. Und wie machen Sie das? Wie verläuft der Prozess hier?
Ja, wir haben eine Anlaufstelle, möchte ich mal sagen. Also die Beratungsstelle Barrierefreiheit hat in München ihre Zentrale. Das versuchen wir auch so breit wie möglich zu kommunizieren. Wir haben Kolleginnen als Ansprechpartnerinnen. Da kann man sich melden auf verschiedenen Wegen, telefonisch, per E-Mail, per Kontaktformular auf der Internetseite. Und wir haben jetzt momentan auch eine ganz neue Internetseite. Vielleicht kann der Herr Lenzen später da noch mal im Detail was dazu sagen. Im Prinzip meldet man sich da und da sind auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen Architekten dabei. Aber wir beraten alle. Wir beraten alle, die an dem Thema interessiert sind, beziehungsweise mit einem Bauwerk oder auch einer sonstigen Anlage zu tun haben. Das reicht von Privatleuten mit Eigenheim oder die auch Mieter sind, die betroffen sind, die jemand Betroffenes in der Verwandtschaft haben, Angehörige sind, aber auch Kommunen, Gemeinderäte, Bürgermeister, einfach engagierte Leute und natürlich auch ganz professionelle Bauherren zum Beispiel. Die alle können sich bei uns melden und das meistens so, dass sie weitergeleitet werden an mich oder jemand von den Kolleginnen und Kollegen. Bei uns ist das Ganze regional aufgeteilt. Das heißt zum Beispiel, ich berate hauptsächlich im Bereich Bayerisch-Schwaben, wo ich eben auch ansässig bin, denn wir haben nicht nur die Beratung, sondern auch die Vernetzung im Auftrag mit drin. Und so sind wir doch einige Kollegen, die das große Bundesland Bayern damit abdecken. Zusätzlich haben wir noch ein paar Kollegen, die Schwerpunktberatung machen, so wie zum Beispiel Frau Badura bis vor kurzem die Themen zu Sehbehinderung und Blindheit. Das Ganze haben wir auch noch zu städtebaulichen Themen, zur digitalen Barrierefreiheit und so weiter. Jetzt kommt so eine Anfrage bei mir an und das kann dann telefonisch per E-Mail oder auch per Videoberatung sozusagen durchgeführt werden. Am besten natürlich auch, indem man noch Unterlagen schickt, vorhandene Fotos oder Planunterlagen. Und dann versuche ich zum Beispiel da ganz unvoreingenommen ranzugehen. Wir haben ja den Vorteil, dass wir nicht irgendwelchen Rollen da verpflichtet sind, wie jetzt zum Beispiel die genehmigende Behörde oder die Nutzer und so weiter, sondern wir können einfach im Sinne der Barrierefreiheit und der Architektur, soweit es sich jetzt eben um bauliche Anfragen handelt, da drauf schauen und zusammen mit den Ratsuchenden nach einer möglichst guten Lösung suchen. So würde das jetzt ablaufen. Wir sind gefördert durch das Bayerische Sozialministerium, unter anderem im Rahmen des Programms Bayern barrierefrei. Seit dieses läuft, haben wir auch eine größere Anzahl an Beratungsstandorten einrichten können, sodass wir noch besser eben die verschiedenen Regionen in Bayern abdecken können. Diese Förderung sieht vor, dass wir eine Erstberatung machen. Also wir werden nicht ein ganzes Projekt begleiten und da mitplanen. Das ist dann die Aufgabe tatsächlich der Architekten und Architektinnen. Und da können wir natürlich auch verschiedenste Beteiligte eines Projektes beraten.
Sie hatten gerade anfangs gesagt, man kann sich an Sie wenden. Mit anderen Worten, es ist keine Verpflichtung, sondern eine freiwillige Maßnahme, die einen Bauträger dann trifft. Ist das richtig?
Genau. Das ist ein Angebot und wir versuchen das Angebot so weit wie möglich zu tragen, das attraktiv zu machen, das auch zugänglich zu machen für möglichst viele Nutzergruppen, sodass es auch reichlich angenommen werden kann. Und da sind wir auch recht zufrieden. Vielleicht auch noch als Ergänzung und vielleicht geht es in die Richtung Ihrer Frage. Es gibt die sogenannten Behindertenbeauftragten, kennen Sie ja wahrscheinlich auch, die in den Landkreisen und kreisfreien Städten mehr oder weniger gesetzlich vorgesehen sind. Und die ganz oft natürlich aus einem sozialen Hintergrund kommen, aus einem kommunalpolitischen, sehr selten nur zufällig zum Beispiel aus einem baulich-fachlichen Hintergrund. Und das ist ein Feld, wo wir auch sehr viel unterstützen. Und da gibt es von uns die fachlichen Beiträge sozusagen. Und die Behindertenbeauftragten würden das Ganze dann sozusagen politisch, kommunalpolitisch umsetzen. Da gibt es auch in den meisten Landkreisen und Städten eine Satzung, wonach bestimmte, meistens auch kommunal wichtige Bauvorhaben, zum Beispiel in der Bauantragsstellung auch begleitet werden von diesen Behindertenbeauftragten, die schreiben dann auch oft eine Stellungnahme. Und das ist ein Ansatzpunkt, wo sozusagen doch ein vorgesehener Ablauf da ist von den Kreisen, von den Kommunen. Und wir kommen dann da fachlich beratend dazu.
Ich wollte gerne noch ergänzen zu den Behindertenbeauftragten, die nach dem Behindertengleichstellungsgesetz, ja, sind sie verpflichtet, berufen zu werden in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Bayern. Aber sie sind ihre Ausstattung und ihre Verpflichtung eben und ihre Möglichkeiten, wirklich zu beraten und vernetzt zu arbeiten, zum Beispiel mit den ArchitektInnen der Beratungsstelle, die sind einfach sehr unterschiedlich geregelt. Und das ist natürlich ganz oft eine Grenze, wo das Bedürfnis am barrierefreien Bauen stößt an die Kapazitäten von den betroffenen Organisationen oder eben insgesamt im öffentlichen Raum wird natürlich auch viel weniger gebaut oder wenn dann standardmäßig, ne, die barrierefreie Bushaltestelle, da kann man sich mal darauf verständigen und dann wird die im Prinzip immer so gemacht. Und dann geht es um Wegeführen, dann geht es um Leitsysteme, dann geht es um Rollstuhlgerechtigkeit. Also von daher, da müssen Planer und Beauftragte und sonstige Verantwortliche zusammenwirken und zusammenhelfen. Und da besteht einfach echt auch leider in Bayern die große Grenze, wie Stefanie Schleich das gesagt hat. Sie dürfen erst Beratung und können diese nur machen. Sie dürfen und können eigentlich nicht dann begleiten, das Projekt. Und das ist natürlich echt schade für größere Vorhaben, die länger dauern. Das wollte ich gerne ergänzen.
Mhm. Nee, dann ist genau das Thema, was ich auch an den Herrn Lenzen eigentlich fragen wollte, weil ich stelle mir es eigentlich so vor, dass es eine Art Anforderungsmanagement gibt und da gibt es eben ein Kapitel, das heißt dann Barrierefreiheit, vielleicht noch aufgegliedert nach den unterschiedlichen Arten der Barriere und wo auch die Abnahmen dabei stehen, also dass quasi Bauträger mit den Nutzern nachher nebeneinander stehen und sagen, so und so möchte ich es umsetzen oder so und so habe ich es umgesetzt, damit es natürlich teuer, wenn er es falsch umgesetzt hat. Dass die quasi die Betroffenen eigentlich mehr mit eingebunden werden und dann vielleicht auch für eine Teilabnahme dann verantwortlich sind. Können Sie sich sowas vorstellen? Ich habe jetzt was Spezielles im Kopf gehabt, was die Frau Schleich vorhin sagte. Natürlich wird in den Kommunen auch solche Sachen umgesetzt wie taktile Leitlinien. Bei uns in der Gemeinde ist es so, dass eine taktile Leitlinie wurde geschaffen, soweit in Ordnung. Was hat man aber gemacht halt? Man hat über die taktile Leitlinie eine Fahrradschranke drüber gebaut, damit eben dort keine Radlfahrer unterwegs sind. Ich sag mal, das ist höchst ungeschickt halt, weil man läuft als sehbehinderter Mensch genau in diese Fahrradschranke hinein, also diese Metallbügel sozusagen. Und da hat man in der Umsetzung einfach nicht mitgedacht. Aber ich komme auf meine Frage zurück, Herr Lenzen. Können Sie sich so ein Modell vorstellen oder gibt es das eventuell auch, dass Betroffene mit eingebunden werden und sagen, das war die Anforderung und so möchten wir es umsetzen oder so haben wir es umgesetzt?
Also ich glaube ehrlich, dass es teilweise diese Verfahren gibt. Es hängt wirklich immer auch ein bisschen von den lokalen Verantwortlichen ab. Also hier in München kennen wir ja eine Einrichtung, die heißt der Städtische Beraterkreis, arbeitet zusammen mit dem Behindertenbeauftragten der Landeshauptstadt. Und dieser Beraterkreis, bestehend aus Experten und Betroffenen, kümmert sich um Bauprojekte, ja, die im öffentlichen Raum stattfinden. Da werden dann Flächen bemustert, Leitlinien bemustert, gerade wenn sie eben, sagen wir mal, eher in einem individuellen System folgen, weil das irgendwie vielleicht baulich an einer bestimmten Stelle nicht anders ging. Das sind eigentlich alles Themen, wo man versucht, mit einem Expertengremium, was irgendwie interdisziplinär aufgebaut ist, praktisch auch Sicherheit letztendlich in der Ausführung zu erreichen. Das flächendeckend zu machen, ist natürlich schon ein ziemlicher Aufwand, der damit verbunden ist und institutionalisiert. Ist es meines Wissens nur an ganz wenigen Orten. Wir hatten beispielsweise, ich nenne mal ein Beispiel, wo wir aktiv beraten haben und wo wir auch mit beteiligt waren. Das war die Neugestaltung der Innenstadtzone, eines Teils der Innenstadt in Freising, war einer unserer Berater mit an Bord. Und da wurde ein sehr komplizierter öffentlicher Raum geschaffen. Ja, da wurden im Grunde genommen wurde dort eine Fußgängerzone, aber auch befahrbar für Transportverkehr mit einem Leitsystem ausgestattet, was jetzt nicht Norm entsprochen ausgeführt wurde mit entsprechenden Leitlinien, sondern man hat versucht, mit den Belägen, die dort ausgeführt werden, diese Orientierung zu ermöglichen. Was schön war in dem Prozess, war, dass es wirklich mit einer breiten Bürgerbeteiligung stattgefunden hat, es wurden Musterflächen angelegt und man konnte sozusagen vor Ort auch mit Betroffenen gemeinsam und mit Hilfsmitteln entsprechend die ganzen Leitlinien ausprobieren oder die Orientierungsmöglichkeiten ausprobieren. Und dann kommt aber immer noch was dazu. Das ist dann oft dann im Bau auch typisch, dass dann Ausführungsqualität oft dem geplanten Anspruch so ein bisschen entgegenspricht. Und das war in dem Fall auch nicht so einfach. Ist die Leitlinie, die eigentlich geplant war, nicht genau so ausgeführt worden, wie sie geplant wurde, sondern etwas abgewandelt und dadurch entstanden jetzt im Nachhinein an der Stelle auch Probleme. Ich will damit sagen, also natürlich kann man so einen Prozess auch sehr viel offener und auch mit Beteiligung der Nutzenden, der Betroffenen, aller Menschen, die im Grunde genommen von dem öffentlichen Raum profitieren und mit dem auch irgendwie leben und ihren ganzen Alltag irgendwie meistern müssen, führen. Da gibt es auch Beispiele für, wo das gut läuft. Es klappt da nicht immer alles, das muss man auch akzeptieren. Ja, das ist beim Bauen oft so, dass eben nicht alles perfekt wird. Aber ich denke, das ist einfach ein guter Ansatz. Ja, möglichst diejenigen, die wirklich aus einer eigenen Perspektive heraus auch die Nutzbarkeit irgendwie bewerten, mit einbinden und an der Stelle einfach zu Wort kommen lassen. Aber Sie haben es am Anfang schon gesagt, noch ein Wort dazu, ein letzter Satz. Es gibt ja durchaus auch widersprechende oder widersprüchliche Interessen auch zwischen den verschiedenen betroffenen Gruppen. Ja, das ist ja klar, das Leitsystem für die blinden Menschen ist für andere, die mit Mobilitätseinschränkungen unterwegs sind, vielleicht eher dann teilweise schon ein Hindernis, je nachdem, wie man es wahrnehmen möchte. Und das auszutarieren, das ist der Job der Architekten. Also da sozusagen den bestmöglichen Kompromiss zu suchen und alle mit einzubeziehen, die dann eben diesen öffentlichen Raum nutzen sollen. Das ist unsere Aufgabe gemeinsam mit den Bauherren. Und ich bin da immer für, dass man praktisch diese Prozesse offen gestaltet und möglichst noch breiter als bisher möglich irgendwie auch tatsächlich zur Umsetzung bringt.
Ich verstehe es ja gut, wobei vielfach sind ja auch Sachen eigentlich eine Kleinigkeit. Ich sag mal, wenn ich eine weiße Tür habe, dann bringt mir relativ wenig ein weißer Griff, weil den sehe ich halt nicht. Aber wenn man anstatt einen weißen Griff einen schwarzen Griff anbringen würde, der ist dann kontrastreich, kostet auch nicht mehr, vielleicht sogar weniger. Und damit ist im Prinzip eine Kleinigkeit getan, aber mit einer großen Unterstützung eben für sehr eingeschränkte Menschen.
Mhm. Ja. Bin ich ja voll bei Ihnen. Also das ist genau unsere Zielrichtung, zu sensibilisieren, wo sind denn die Möglichkeiten? Ne? Also viele Menschen haben da vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr Informationsbedarf bei den Planern. Ist es durchaus auch ganz offen gesprochen so. Und deshalb gibt es die Beratungsstelle ja auch schon seit 40 Jahren. Das ist nämlich nicht abgeschlossen, ne? Sondern im Grunde genommen die nächste Generation, die nachwächst, hat die gleichen Fragen wie die Generation, die davor unterwegs war. Und dieses Beratungsthema ist für uns einfach ein immerwährendes und auch ein zukunftsorientiertes Thema. Wir werden damit nicht fertig. Es ist einfach ein Prozess. Ja.
Wenn ich da vielleicht ergänzen darf, Das ist auch tatsächlich so, dass in der Beratung, Beratung auch, wo mehrere Beteiligte eines Projekts dabei sind, die jeweils verschiedene Interessen vertreten, dass wir natürlich nebenher sozusagen dauernd sensibilisieren für die verschiedensten Sachen und Aspekte der Barrierefreiheit. Und dieses Beispiel mit dem weißen Griff auf der weißen Tür beziehungsweise dem schwarzen Griff ist da natürlich sehr eindrücklich. Aber wir versuchen auch da weiterzugehen, denn das Leben ist nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt unendlich viele grau, braun und farbige Töne dazwischen. Und die haben auch wieder Eigenschaften, die vielleicht positiv für das ganze Gebäude sind. Und da versuchen wir natürlich trotzdem auch sozusagen in der Vielschichtigkeit da zusammen mit den Beteiligten möglichst optimalen Kompromiss zu finden, beziehungsweise auch in dem Spektrum der Farben und der Materialtöne zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben mit den Kontrasten, da funktionierende Lösungen zu finden. Auch wenn es nicht immer schwarz-weiß sein kann, da gehen wir noch einen Schritt weiter, würde ich mal sagen, in der Differenzierung, denn am Ende, auch gerade bei dem Thema Kontraste, ist es dann ja auch so, dass es irgendwann sehr viel Information wird. Was ist denn dann tatsächlich am wichtigsten, das Weiß auffallende oder das Schwarz auffallende oder dann die gelbe Fläche und so weiter, dass man vermittelt gewisse Grundsätze, die vielleicht dann eben auch im nächsten Projekt dann angewendet werden können. Zum Beispiel das Prioritäten setzen. Die Warnung ist ganz wichtig. Das ist also was, was ich ganz oft ins Feld führe. Die Warnung vor Gefahren ist natürlich erstmal das Wichtigste, dass ich da viel Aufmerksamkeit habe, auch viel Kontraste, sowohl taktil als auch visuell. Und dann kommt zum Beispiel die grundsätzliche Orientierung, dass ich eben Menschen ermögliche, seinen Weg zu finden und auch die wichtigen Entscheidungen entlang des Weges ins Gebäude da selbstständig und richtig treffen zu können. Und dann kann man immer weitergehen sozusagen ins Detail, aber da wird man vielleicht dann auch kleinere Unterschiede zur Hilfe nehmen oder auch natürlich immer versuchen, verschiedene Funktionen in ein und demselben Bauteil sozusagen multifunktional aufzunehmen. Das ist natürlich dann, ich sag mal, ein großes Glück, wenn man sowas schafft, wenn man nicht für jede Funktion nochmal ein extra Schild oder Bauteil braucht, sondern dass man das, was man sowieso einbauen muss, so gestaltet, dass es also auf verschiedensten Ebenen funktioniert. Und da kann ich nur beipflichten, dass es wirklich schön ist, wenn man sowohl die Behindertenbeauftragten, die natürlich eigentlich auch die verschiedenen betroffenen Verbände in einem gewissen Maß repräsentieren, als auch vielleicht spezifisch für ein Bauvorhaben dann noch zusätzlich Betroffene einzuladen. Ich konnte das auch begleiten oder beraten bei einem Museumsprojekt. Das war wirklich sehr spannend, wo wir dann auch aus dem Landkreis zum Beispiel jemand mit Sehbehinderung nochmal zu einem Extratermin eingeladen haben, gerade zu einem relativ komplizierten Eingangsbereich. Das Ganze ist Bestand mit mehreren Gebäudeteilen und mit mehreren Eingängen. Und da haben wir uns da einfach nochmal zusätzlich eine Meinung eingeholt und haben da dann auch mal wieder diese Entscheidungen verfeinert. Das geht natürlich nicht bei jedem Projekt im gleichen Maße und das hängt natürlich auch tatsächlich von dem Engagement der Projektbeteiligten ab.
Wenn Sie von einem komplizierten Eingangsbereich sprechen, dann habe ich direkt die Drehtüren vor meinem Kopf und ich weiß, wie schwierig es ist, halt eine solche Drehtür mal schon als sehender Mensch zu bedienen. Und uns mal mit einer Sehbehinderung fällt das natürlich nochmal schwerer. Aber du, in Vorbereitung des heutigen Gesprächs habe ich natürlich einmal in das Internet hineingeschaut und finde dort eine Broschüre aus dem Jahr 2013 der Bayerischen Architektenkammer. Ich glaube, in Zusammenarbeit mit Ihnen, ist das richtig, zum Thema barrierefreies Bauen?
Das ist gut möglich, denn zu der Zeit, seit 2009, war ich ja Landesbehindertenbeauftragte für Bayern und die Beratungsstelle und vor allem im Zusammenhang dann mit Bayern barrierefrei 2023 war ich natürlich hier sehr aktiv und unterwegs und wir haben gemeinsame Veranstaltungen gemacht oder ich habe Grußworte da und da dort geschrieben oder gemeinsame Beiträge erstellt. Ich, ja, ein Aspekt noch ganz kurz, den ich noch hinzufügen möchte zu dem Vorhergesagten. Ich möchte immer auch sagen, die Akustik müssen wir, glaube ich, alle noch besser berücksichtigen. Also ich wollte den Aspekt einfach nur ganz kurz mal benannt haben und benannt wissen. Aber Sie wollen ganz woanders hin, Herr Duda.
Nein, die Hörbeeinträchtigung ist ein wesentlicher Punkt halt. Es gibt ja auch mal multiple Erkrankungen halt und Hörbeeinträchtigung ist ja auch etwas, wenn ich heute einen großen Teil meiner Orientierung über ein Smartphone bekomme, mit einer stimmlichen Ausgabe. Aber drumherum ist es so laut, dass ich das eigene Wort nicht verstehe, manchmal trotz Kopfhörer, dann ist natürlich auch etwas ungünstig.
Ja, genau, das kenne ich auch. Und weil Sie auch im Vorgespräch auch nochmal das Thema Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, also solche öffentlichen oder wichtigen Räume für verschiedene betroffene Gruppen und Angehörige und so weiter genannt haben oder eingebracht haben. Also genau auch da, wo viele Menschen zusammenkommen, geht es einfach wirklich um, wie die Stefanie gesagt hat, um Sicherheit, Orientierung, aber eben auch um für uns alle, glaube ich, wichtige kontrastreiche Gestaltung und ja, akustische Hilfen oder auch Schutz. Also ich kenne wirklich auch eine Studie, die sagt, die Kinder in der Schule, wenn sie mehr gedämmte Klassenzimmer und vor allem auch den Pausenraum hätten, also da wäre weniger Aggression unterwegs. Und ehrlicherweise, ich glaube, so geht es uns Erwachsenen doch auch. Da, wo viele zusammenkommen in einer Aula bei den Studierenden oder im Theater im großen Bereich und so weiter, wenn da auch Akustik noch mehr Berücksichtigung findet, Akustikschutz sozusagen, da wäre, glaube ich, auch noch vielen geholfen.
Ja, stimmt. Herr Lenzen, ich habe jetzt gehört, in München soll ja die Haunische Kinderklinik nochmal entstehen oder ein Gebäude davon. Das ist ein Thema. Und das zweite Thema in Augsburg wurde entschlossen, ein Uniklinikum neu zu bauen. Jetzt habe ich festgestellt, dass gerade Kliniken, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten, sind sehr weit weg vom Thema Barrierefreiheit, insbesondere eben auch was Menschen mit Seheinschränkungen anbetrifft. Gibt es da eine, ich sage mal, natürlich gibt es eine Verpflichtung, aber wie wird das Thema immer umgesetzt, frage ich mich. Also es gibt ja diese Norm 18040, aber liest man es, legt man es dann in die Schublade und sagt, jetzt, ich weiß, wie es geht, aber wie wird denn sichergestellt, dass das entsprechend umgesetzt wird? Und das ist der zweite Teil meiner Frage, wenn es nicht erfolgt ist, habe ich die Möglichkeit, beispielsweise beim Bauministerium Klage einzureichen?
Na, das sind jetzt erstmal zwei gute Fragen, ja. Also die erste Frage, die ging ja eher in die Richtung, wie verpflichtend ist Barrierefreiheit eigentlich? Und da muss man ganz klar sagen, dass die Bayerische Bauordnung, das ist ja die Gesetzgebung, die die baulichen Zusammenhänge hier in Bayern bestimmt, alles, was mit Sicherheit, Gesundheitsschutz und in dem Sinne auch mit Barrierefreiheit zu tun hat, ist über die Bauordnung, die Baugesetzgebung geregelt. Ja. Und in der Bayerischen Bauordnung gibt es einen Artikel 48, der beschäftigt sich mit dem barrierefreien Bauen und den Anforderungen an die Barrierefreiheit. Und dazu ist es so, von der Systematik her, von der Regelungssystematik her, es gibt diese Bauordnung und es gibt die Norm, von der Sie eben gesprochen haben, die DIN 18040 in verschiedenen Teilen, die die Barrierefreiheit dann ganz konkret ausformuliert, ja, wo dann beschrieben wird, wie groß, wie breit und wie hoch und welche Neigungen und auf welcher Höhe die Türdrücker sein müssen und so weiter. Und diese Norm wird von der Bayerischen Bauordnung in Bezug genommen und wird dann in Teilen zum Gesetz. Ja, also sozusagen, ich mache das deshalb so ausführlich, weil damit ist letztendlich geklärt, dass es eine gesetzliche Verpflichtung gibt, über die Bauordnungen und die Bauordnungen in Bayern, aber auch in anderen Bundesländern ist das so, die Barrierefreiheit umzusetzen. Und in Krankenhäuser sind erstmal sogenannte Sonderbauten, also Gebäude, die relativ anspruchsvoll sind und eine große Einzelbefassung irgendwie mit sich bringen. Man muss halt sehr genau ganz spezifische Planungen umsetzen im Krankenhausbau. Aber die Barrierefreiheit ist in dem Sinne über den Begriff öffentlich zugängliches Gebäude adressiert. Öffentlich zugängliche Gebäude sind im Sinne der Bauordnung, zumindest in den Teilen, wo Besucher- und Benutzerverkehr stattfindet, barrierefrei auszugestalten. Und insofern hat man in dem Moment natürlich, wo man jetzt neu plant, die Barrierefreiheit auch entsprechend zu lösen. Dazu gibt es dann in der Regel ja die Planungsabstimmungen und im besten Fall kommen Planer dann, wenn sie Fragen dazu haben, dann auch hier zu uns in die Beratungsstelle und lassen sich beraten. Nur wenn Sie jetzt sagen, was ist dann einklagbar? Also die Baugenehmigung erteilt man oder die Bauaufsichtsbehörden, die die Baugenehmigung für solche großen Projekte auch erteilen, die prüfen bei sogenannten Sonderbauten unter anderem auch die Barrierefreiheit. Barrierefreiheit gehört da zum Prüfprogramm, aber nur bei diesen wirklich komplexeren Gebäuden. Und insofern gibt es natürlich erstmal einen genehmigten Zustand. Es gibt einen geprüften, baugenehmigten Zustand, der von der Planung abgebildet wurde. Und dann ist natürlich die Frage, was wurde dann umgesetzt und gebaut? Ja, was wurde tatsächlich ausgeführt? Aber auch da sind ja gerade bei solchen Gebäuden Abnahmen und Inbetriebnahmen, das nennt man dann Nutzungsaufnahme, finden statt und Begehungen mit den Bauaufsichtsbehörden finden dort statt. Also Sie sehen, da ist eigentlich ein Regelungsprozess im Gange und trotzdem haben Sie natürlich auch zu Recht jetzt gesagt, Barrierefreiheit ist vielleicht bei den Krankenhäusern noch gar nicht so im Fokus, wobei das meines Erachtens eher den Bestand betreffen dürfte, weil im Bestand, erstens haben sich Regelungen teilweise geändert, zweitens gelten die Anforderungen der Barrierefreiheit nicht gesetzlich verpflichtend für den Bestand, sondern nur als Empfehlung. So, und in diesem Kontext der gesetzlichen Bestimmungen bewegen wir uns jetzt. Und deshalb ist das mit dem Einklagen so eine Sache. Also ich denke, wenn man da sich natürlich dagegen irgendwie, wenn man sich fragt, was ist denn überhaupt mit der Barrierefreiheit bei einem bestimmten Projekt passiert, dann ist der Einweg, der sich die genehmigten Unterlagen, auf die die Baugenehmigung erteilt wurde, mal anzuschauen. Das ist sicherlich erstmal ein Punkt, um rauszubekommen, was ist denn damals vereinbart worden zwischen den Bauherren und den Planern.
Das verstehe ich. Ich bin jetzt gerade aufmerksam geworden, als Sie sagten, im Bestand befindliche Gebäude sind davon ausgenommen. Konkret, wenn jetzt der Gasteig bei uns umgebaut wird, weil der ist wirklich nicht barrierefrei, dann heißt das, wir werden die gleiche Situation erleben wie eben jetzt schon.
Nee, das ist so nicht, weil der Gasteig und der Umbau vom Gasteig wird auch zur Genehmigung gestellt werden. Und ein Gebäude, was Sie sozusagen umplanen, neu planen, ergänzen, erweitern, wird in der Regel gerade bei so einer Größenordnung auch in ein Genehmigungsverfahren überführt und dann gilt die Barrierefreiheit. Das ist ganz klar. Ja, dann gelten die Anforderungen der Bayerischen Bauordnung.
Trotzdem, wenn ich da nochmal einhaken darf, auch Herr Lenzen, die Geschichte, wenn eben der Uniklinikum Augsburg meinetwegen, ne, wenn der Freistaat für sich selbst sozusagen baut, wirklich auch den Neubau macht, klar werden die grundsätzlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit umgesetzt, aber genau da dieses Begleiten von Entscheidungen im laufenden Bauprozess, da hakt es doch dann wirklich oft und da kann sich, muss sich eben dann ein Freistaat Bayern eben selbst nicht sozusagen auf die eigenen Finger klopfen lassen, ne, von irgendjemand außen, sondern Baubehörden sind da natürlich dann so, natürlich auch oft so eingestellt, ja, wir wissen genau, wie es geht und wir machen das schon richtig, ne? Also wenn man da so von außen dann kommt, ob ich als Landesbehindertenbeauftragte damals oder Behindertenbeauftragte vor Ort, die werden dann natürlich als Laien gesehen und dann erstmal zur Seite geschoben, wenn sie überhaupt das Recht haben, überhaupt mal anzuhören oder dabei zu sein. Also da fehlt es einfach schon in dieser begleitenden Kommunikation und begleitenden Fachlichkeit. Ich will überhaupt nicht sagen, dass Behindertenbeauftragte immer die super beste Fachlichkeit haben. Nein, oft haben die auch ihren Tunnelblick, Herr Duda, um genau unser Wort, der P zu benutzen, die wir wirklich den Tunnelblick klassisch haben. Ich meine damit wirklich, ja, Rollstuhlfahrer denken oft an ihre Rollstuhlfahrerbedürfnisse und blinde Menschen oder Sehbehinderte an die Kontraste am meisten. Das ist ganz normal und logisch. Deswegen, ne, die Stefanie hat es gesagt, man muss als Beauftragte in dieser Position möglichst alle Bedürfnisse unterstützen und benennen können. Das ist schwierig. Deswegen holen wir uns ja dann oft auch ein Begleitgremium dazu. Und dann wird es natürlich im Bau, im Prozess kompliziert, wenn dann 5 verschiedene Behindertenorganisationen oder der Behindertenbeirat der Stadt Augsburg oder Bamberg oder was es auch immer sein mag, mitreden möchte, weil dann gibt es Verzögerungen, dann reden die einen so und die anderen so. Und im Bau eben müssen manchmal ad hoc Entscheidungen gefällt werden oder eben, ja, eine Umkehr muss stattfinden, wenn man was feststellt, das funktioniert jetzt doch so nicht also Leitungen können so nicht verlegt werden, der Schalter muss doch woanders hin, naja, dann ist er vielleicht doch nicht in der rollstuhlgerechten Dienhöhe oder so. Also solche Sachen passieren dann einfach auch leider. Und das, glaube ich, ist das oft, was uns betroffene Menschen oder unsere Angehörigen dann schon oft nervt oder auffällt und wo dann einfach auch Unzufriedenheit entsteht. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit ganz normal. Mhm. Aber trotzdem dieser begleitende Weg, der wäre für mich einfach auch also wirklich allgemein beim öffentlichen Bau noch viel besser umzusetzen.
Ja, absolut verständlich. Also das ist sicherlich so ein Punkt. Ja, wir haben, gerade wenn es so Leuchtturmprojekte gibt, natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, als Beratungsstelle Barrierefreiheit bei solchen Projekten zu unterstützen. Grundsätzlich machen wir eine Erstberatung, das ist klar, aber das Thema mit der Erstberatung ist ja über einen langen Bauprozess so, dass man an verschiedenen Stellen innerhalb eines Bauprozesses erst beratend wirken kann. So interpretieren wir unsere Rolle und ich glaube, das ist auch gut so, ja. Also man kann vorne an der Konzeptphase genauso gut eine Erstberatung liefern wie nachher beim Ausführungsdetail einer Brandschutztür. Und genauso findet es bei denen, die uns beanspruchen, auch statt. Ja, es ist tatsächlich so, am Anfang war es mal Thema, Herr Duda, da habe ich es irgendwie so ein bisschen rausgehört aus Ihrer Frage, weil Sie sagten, ja, ist denn das alles freiwillig? Natürlich ist das freiwillig, aber wir haben jetzt beispielsweise im Kontext eines weiteren Beratungsangebots, was wir haben hier bei der Architektenkammer, zusammen mit dem Bayerischen Jugendring eine Vereinbarung getroffen, dass Projekte, die dort gefördert werden, also mit finanzieller Unterstützung versehen werden, dass die umsetzen, die Planenden zunächst einmal bei uns eine Beratung einholen. Und das ist für mich so ein erster Schritt, ja. Also wie bringt man sozusagen dann Wissen weiter? Wie bringt man die Leute auch sensibel an diese Themen heran und führt sie sozusagen ein bisschen auch über einen formalen Weg, nämlich die Fördermittel erst dann zur Verfügung stellen, wenn diese fachliche Auseinandersetzung vertiefen stattgefunden hat, bringt man sie praktisch dann mit unserem Know-how auch ein bisschen auf diese Erfolgsspur, die am Ende dann zu einem guten Ergebnis führen soll.
Ich will es mal anders ausdrücken, Herr Lenzen. Wenn man feststellt, dass ein Bauträger bei seinem Objekt mitgedacht hat, dann ist es doch eine super Marketingmaßnahme. Also besser geht es doch gar nicht.
Absolut.
Ja, also insofern, das ist doch eigentlich ein Selbstläufer. Und warum erkennt man das nicht als eine Chance? Das ist manchmal, es gibt so viele Hotelprojekte, wo ich mir denke, die kleinsten Sachen wurden einfach nicht berücksichtigt, obwohl es so einfach ist.
Also da rennen Sie bei mir jetzt natürlich eine offene Tür ein, ne? Das ist ja klar. Weil gerade bei den Tourismusprojekten, da muss man ja wohl mal sagen, dass Barrierefreiheit, wenn man es gut macht, so ein richtiger Akquise-Vorteil, ein Marketing-Vorteil auch sein kann, ja, weil man einfach die Qualität irgendwie auf ein Qualitätsniveau hebt, wo sehr viele Menschen auch von Barrierefreiheit profitieren können. Und also positiv gesprochen würde ich sagen, Projekte, die praktisch wirklich eine Auszeichnung erfahren oder besonders hochwertig sind oder ein gutes Angebot bieten, die müssen generell barrierefrei sein und das kann man dann natürlich auch zum eigenen Vorteil nutzen. Man kann darüber reden und kann die Leute dafür begeistern und vielleicht in die eigene Einrichtung dann auch locken.
Jetzt muss ich am Ende noch ein bisschen versöhnlich sein, Herr Nenzen, Frau Schleich, weil ich war ja am Anfang etwas kritisch. Gibt es vielleicht auch von Ihrer Seite, ich sag mal, vielleicht Anforderungen, die Sie vielleicht an gerade uns sehbehinderte Menschen stellen möchten, wo Sie sagen, mach doch Folgendes, geht doch, oder irgendwo, wo Sie sagen könnten, hier könnte vielleicht noch mehr Engagement, sei es punktuell oder flächendeckend, eben erfolgen. Haben Sie da vielleicht eine bestimmte Vorstellung, die Sie vielleicht auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten könnten?
Was uns vielleicht manchmal schwerfällt, ist, wenn wir Betroffene tatsächlich fragen, und wir sind da immer sehr interessiert, deswegen möchte ich da einfach ermutigen, auch den Kontakt zu uns zu suchen. Vielleicht auch einfach über diese normalen Verbandsstrukturen hinweg, dass wir einfach viele Kontakte haben und viele Erfahrungsberichte. Denn wir stellen immer wieder fest, dass die Bedürfnisse einer Gruppe, die sich sozusagen auch da als Betroffene selber vertreten, ja durchaus auch uneinheitlich sind. Und das soll auf keinen Fall ein Vorwurf sein, aber wie man vielleicht da drauf reagieren kann, das im Dialog mit uns auch einzubringen und vielleicht sich selber im Vorfeld auch auszutauschen, wo vielleicht da die Unterschiede sind und wie man damit umgehen kann.
Sie haben vollkommen recht, weil ich sage es mal, allein bei uns, sehbehindert heißt nicht blind. Ja, also insofern, und da gibt es nochmal deutliche Unterschiede von den Bedürfnissen her.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Punkt, den würde ich gerne unterstützen. Also mir wäre es wirklich sehr, sehr recht, wenn wir noch sehr viel mehr Kontakt aufbauen könnten und das irgendwie so konstruktiv, wie es geht. Also wir arbeiten viel mit dem Blinden- und Sehbehindertenbund zusammen und versuchen immer wieder irgendwie auch gemeinsame Gespräche zu führen und letztendlich auch Verständnis füreinander irgendwie zu wecken. Und da ist aber auf jeden Fall immer wieder Potenzial da an diesem ganzen voneinander Wissen und Lernen Prozess irgendwie noch mehr oder noch mehr stattfinden zu lassen. Und das würde mich freuen und das wäre auch eine Bitte einfach. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht einfach. Ich versuche es zu verstehen auch, ja? Also aus der Perspektive der Betroffenen heraus. Aber einfach offen zu sein und gerade die Menschen, die sich jetzt irgendwie auch um Barrierefreiheit hier bemühen und versuchen, das voranzubringen, dann in dem Sinne mitnehmen mit der eigenen Perspektive. Das konnten wir von Frau Badura hier bei uns im Team sehr gut lernen. Das war bisher wirklich großartig. Frau Badura, das wollte ich jetzt über den Kanal vielleicht auch nochmal sagen. Wir waren da wirklich dankbar, Sie in dem Team zu haben. Und wir setzen das dann in Zukunft auch mit einer Kollegin oder einem Kollegen fort.
Frau Badura, was sagst du zu diesem Loop?
Ja, natürlich sage ich danke für die Blumen. Freut mich und wenn es, alles, was hier hilft, freut mich, wenn es, ich habe mich oft so ausgedrückt, ne, jeder Quadratmeter Barrierefreiheit oder jeder Meter Leitlinie oder was auch immer hilft oder jede kontrastreiche Gestaltung. Und wohlwissend, also ich bin jetzt in meinem jetzigen Arbeitsumfeld selber Bauherrin geworden. Wir bauen gerade eine ehemalige Sparkasse um. Und auch ich weiß, ich werde es nie allen recht machen können. Also das ist als selbstbetroffener Mensch nochmal auch eine Erfahrung, ne? Dann gegenüber den Rollstuhlfahrern das zu rechtfertigen oder gegenüber den Sehbehinderten die Beleuchtung. Also man muss sich für irgendwas entscheiden. Und wenn man sich für was entscheidet, entscheidet man sich auch gegen etwas. Und das ist ja immer ein Bemühen, das Bestmögliche für alle tun, den gemeinsamen Nenner finden. Aber ja, mir ist vollkommen klar, es gelingt nie 100% für alle. Trotzdem ist es wichtig, dran zu bleiben. Und das wollte ich noch sagen. Mein Motto ist irgendwie immer das Tandem, ne? Es geht miteinander besser. Und ich finde diese eigene Betroffenheit, egal in welchem Rahmen, und die Fachlichkeit der Architektinnen und Architekten oder sonstigen Professionen, das finde ich so wichtig. Also, dass wir hier auf Augenhöhe miteinander reden und uns austauschen. Das ist für mich echt das A und O.
Aber besser kann man es kaum sagen. Frau Schleich und Herr Denzing, ich kann noch anbieten, Frau Schleich, Sie hatten vorhin eine Homepage erwähnt gehabt und auch Kontakte, dass wir die natürlich in unsere Shownotes hineinpacken, wenn Sie möchten. Wenn Sie mir das im Nachhinein noch zur Verfügung stellen könnten, dann machen wir das natürlich gerne. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für dieses doch sehr interessante Gespräch. Ich weiß, Herr Lenzen, ich nehme mit von Ihnen, Herr Lenzen, und von Ihnen, Frau Schleich, es ist keine Einmalaktion, sondern es ist etwas, was man auch weitergeben muss an die nächste Generation. Es ist ein Lernen voneinander, miteinander und ein Ringen um mal die beste Lösung oder eben mal das Aushalten eines Kompromisses. Ich glaube, so die Einstellung von Ihnen heute allen dreien, die gefiel mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn wir das in der Gesellschaft erreichen können, dann haben wir einen großen Schritt vorangetan.
Super, danke, vielen Dank. Danke.
Und gerne schicke ich Ihnen noch die Infos zu unserer neuen Homepage. Wir haben tatsächlich jetzt eine ganz aktuell neu barrierefrei auch aufgesetzte Seite für die Beratungsstelle Barrierefreiheit. Schicke ich Ihnen gerne zu.
Vielen, vielen Dank. Dann danke ich Ihnen für das schöne Gespräch heute Abend und ich sag mal, ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Gut. Danke. Tschüss. Ebenfalls. Ja.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Pro Retina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Oku-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.